ist Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Von 6 bis 7 auf die Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstal. Oder, wann's immer ihr wollt, überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn's heute wieder über den Nationalpark geht. Um ein Kernthema sogar vom Nationalpark. Heute plaudern wir über ein Naturschutzthema. Heute plaudern wir über die Schneehändel und bei mir zu Gast ist eine Wildökologin, Veronika Grünschachner-Berger. Grüß dich.
Grüß dich.
Veronika, Wildökologin, was umfasst das alles? Von wo bis wo?
Eher die großen Viecher. Also Insekten ist jetzt sozusagen mehr Futter, aber die großen Viecher sind die, mit denen ich mich mehr beschäftigt. Größe ist halt relativ, also die Schneehändel sind ja noch nicht so riesig, aber es geht bis hinauf zu Gams oder Rotwild. Aber Raufußhühner, die Schneehändel, sind sozusagen ein großer Schwerpunkt von mir.
Also für eine Wildökologin schon was Klammers?
Relativ was Klammers.
Was sind jetzt denn Schneehändeln eigentlich ganz genau?
Händeln, die wilden Händeln in Österreich, das muss man sich einmal vorstellen, dass man da wirklich Händeln hat im Freien, sind ja nicht nur die Schneehändeln, gibt es ja andere auch, aber die Schneehändeln sind die, die man wahrscheinlich am wenigsten kennt, oder zwei von diesen Raufußhühner gibt es, die man gar nicht so genau kennt. Schneehändel sieht man vielleicht hier und da, wenn man im Winter auf Skitour geht, dass sie einmal davon streichen oder im Sommer. Oder man hört irgendwo ein komisches Geräusch einmal und weiß nicht genau, was das ist, was da wegfliegt. Aber richtig kennen tun die wenigsten Leute ans.
Das heißt, wenn ich ein Schneehändel her, dann höre ich das Flattern.
Da hört man einen Ruf, der ist eigentlich ganz charakteristisch. Den tun sie auch, wenn man sie abtritt, aber auch zur Balzzeit und sonst irgendwann hört man die immer wieder. So ein Kontaktruf. Ich kann den jetzt nicht nachmachen, weil es klingt zu schlecht. Aber es ist so ein ganz charakteristisches Krack-Krack-Krack und da geht es dahin.
Du hast gesagt, wenn man sie abtritt, also wenn man sie praktisch verscheicht.
Ja, also das kommt schon immer wieder vor. Wenn Leute Skitouren gehen, kommt das immer wieder vor. Die wohnen im Winter, haben die ja so eine besondere Anpassung, dass sie in Schneehöhlen auch überwintern, übernachten. Wenn es besonders kalt ist, dann sind sie im Schnee drinnen geschützt, sitzen die ganze Nacht im Schnee. Es geht relativ schnell, dass sich die eingraben am Abend. Das kann man richtig zuschauen, wie die verschwinden. Dann hucken sie in der Höhle und in der Früh kommen sie wieder raus. Oder sie bleiben auch untertags, wenn es recht grausig ist, drinnen. Und das kennen manche Skitourengeher, plötzlich steigt irgendwo ein Schneehändel aus dem Schnee aus mit lautem Geflatter und streicht ab, da hat man es gestört.
Okay, ja, zur Schneehöhle vom Schneehändel, da gibt es eine neue Frage sogar aus dem Publikum zu einem Facebook-Post, da kommen wir dann später dazu. Ihr hört das Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Heute plaudern wir über die Schneehändeln. Ja, Veronika, was tut sie jetzt? Also praktisch im März bei den Schneehändeln, was machen sie da gerade? Überleben, ist das gerade die heiße Überleben. Phase?
Die heiße Phase wird schon im Februar, im Jänner sein. Ein Händel kann ja nicht so wie ein Gams zum Beispiel Fettdepot anspeichern, weil ein Vogel kann nicht sozusagen vom Herbst oder vom Sommer Fettdepot anlegen und dann im Winter davon leben, weil der muss ja fliegen können. Wenn der gemästet ist wie eine ganz dicke Gans, kann er nicht mehr fliegen und nicht mehr flüchten. Drum ist er darauf angewiesen, dass er praktisch laufend ein bisschen was zum Fressen kriegt und kann nicht sozusagen wie ein Gams längere Tage ohne irgendeine Nahrung auskommen. Und ja, da kommt es halt wirklich immer auf den Winter an. Wenn es ein strenger Winter ist, wird es halt zach für die Händel.
Mhm. Das heißt, es müsste heuer eigentlich leicht gewesen sein, weil ja überhaupt kein strenger Winter ist. Aber ich glaube, so kann man das nicht sagen, oder?
Das ist schwierig, ja. Also was leicht ist, ist, sie brauchen abgewehte Flächen, dass ein bisschen an, sie sind ja weit über der Waldgrenze, das heißt, sie kommen nicht auf irgendwelche Bäume zum Fressen, sondern sie brauchen am Boden ihre Nahrung, ihre Zwergsträucher und was da alles gibt. Das muss abblasen sein oder irgendwo, wo eine Lawine runtergerutscht ist, dass man dort zur Nahrung kommt. Und das andere ist halt, die brauchen halt auch den richtigen Schnee, dass man beim Winter kommt. Diese Schneehöhlen, wo wir vorher geredet haben, die sind ja im Pulverschnee, ganz ein leichter Schnee, weil du kannst dich ja nicht eingraben in einen Harsch, sowieso nicht, aber auch in irgendeinem schweren Schnee, wo es draufgeringet hat, geht es auch nicht wirklich, dass man sich toll eingraben kann. Und Pulverschnee ist meistens halt irgendwie Nordseite, Schattseite, wo man halt wirklich auch kalte Temperaturen hat. Wenn es so ist wie jetzt, wo es ganz hoch hinauf immer wieder regnet, dann wird es sicher schwierig sein für die Händler, dass sie sich wirklich eine gute isolierte Schneehöhle graben können.
Mhm. Die Situation mit dem Haarsteckel, an den habe ich noch überhaupt nie gedacht, wenn ich so an die Schneehändel gedacht habe. Ja, es regnet bis auf, ja eh. Und dann ist halt eine ganz harte Schicht drinnen für den Skitourengeher natürlich. Kann das eine Gefahrenschicht sein, kann eine Gleitschicht sein, kann gefährlich sein. Aber das für ein Schneehändel, das ja bedeutet, ja, es gibt keinen Schnee mehr fürs Händel, der verfügbar wäre, weil durch so einen dicken Haarsteckel kommt es einfach nicht durch. Siehst, habe ich wieder was gelernt.
Es muss mischt sein halt, wenn auf der einen Seite ein bisschen Pulverschnee ist, dieses kleinräumig ineinander verzahnte von verschiedenen Sachen ist oft wichtig, dass man auf der einen Seite einen Pulverschnee hat, wo man sich eingraben kann, wenn es wirklich zu kalt und zu grausig ist. Und auf der anderen Seite Haarsteckel ist ja nicht schlecht, weil man als Händerloch zum Beispiel dort ganz gut gehen kann, ohne dass man einsickt oder dass man zu viel Energie verbraucht. Also von dem her soll es irgendwie in einem ausgewogenen Verhältnis beides sein, sicher. Mhm.
Was wieder für diese Grate spricht, oder? Mhm. Wo sich der Wind bricht, wo man dahinter vielleicht ein bisschen einen abblasenen Schnee hat, der eben nicht so festgefahren ist und auch diese abgewahrten Flächen. Das heißt, ja, wenn ich jetzt sage, ich darf das Schneehändel an in Gradbereichen vermuten, das war wahrscheinlich gar nicht so falsch, oder?
War gar nicht so falsch, ja.
Und auf jeden Fall sind die oberhalb der Waldgrenze, oder?
Das ist eigentlich, also im Wald wird man kein Händel, also kein Schneehändel finden. Das ist ja schon von der Konzeption sozusagen von diesen Raufußhühner so, dass sie alle ein bisschen einen verschiedenen Lebensraum besiedeln. Kommen tun die ja eigentlich aus dem Norden, darum sind sie ja Raufußhühner auch. Die kommen aus der großen Kälte, sind sozusagen bei uns eingewandert mit irgendwelchen Eiszeiten, wo es auch in Deutschland, Mitteleuropa sozusagen ohne Wald und halt kalt war und sind jetzt sozusagen bei uns in den Alpen hinaufgerutscht in die Lebensräume, die ihnen passen. Also ein Auerhuhn, das herunten in dem großen alten Nadelholzwald geblieben ist, der so ein bisschen tigerartig vielleicht ausschaut. Birkhändel ist oben an der Grenze vom Waldkampfzone und der Schneehändel ist eben ganz hinaufgerutscht. Und da sitzen wir jetzt irgendwie in den Alpen, so wie auf einer Insel irgendwie. Und das wird das Spannende, wenn diese Insel halt immer kleiner wird, wenn jetzt mit der Klimaerwärmung zum Beispiel der Wald, die Waldgrenze immer weiter hinaufsteigt, wird das Insel, auf dem diese Schneehändel hocken, immer kleiner werden in den Alpen.
Aber du hast gesagt, alle zusammen, also praktisch das Birkwild, das Auerwild und die Schneehändel, das sind die Raufußhühner. Warum heißen die so?
Die haben alle spezielle Anpassungen an den Winter, kommen vom Norden und brauchen halt irgendwas, dass es weniger ausgesetzt ist in den Unbillen des Winters und des Wetters. Die haben halt diese rauen Hühnerhaxen, also die sind nicht Glattfußhühner, sondern sie haben so kleine haarartige Federn an den Füßen, Schneehändeln ganz besonders, also richtig wie ganz dicke Patschen. Mhm. Also und die anderen, die Haselhühner, das sind die vierten Hühner, die da noch im Wald herumsteifeln, die haben das auch. Dann haben sie über die Nase, damit es nicht kalt ist, haben sie auch ein paar Haare. Und sie haben auch so richtig eine Daunenjacke an. Das ist eben das, was bei den Schneehändeln hoffentlich nicht fatal wird für die. Die haben bei den Federn, die um den Körper herum, sie den Körper bedecken, in jedem Kiel noch ein zweites kleines Daunenfederl, ein Afterfederl drinnen. Und das ist halt noch einmal extra warm. Also richtig eine warme Daunenjacke, die im Winter, wenn die Mausern auf die Winterfedern ganz lange Daunenfedern drinnen haben. Und wenn es dann wirklich einmal zu warm wird, dann müssen sozusagen in kältere Regionen weiter hinauf ausweichen. Das ist oft ein Problem.
Solange die Berge hoch genug sind,
ja,
sozusagen.
Die Berge sind oft zu nieder und zu kurz jetzt mittlerweile.
Hm. Das heißt, extreme Anpassung an die Kälte. Du sagst, die kommen eigentlich aus der Eiszeit, sind während der Eiszeit zu uns gekommen, weil sie einen einfach taugt, wenn es so richtig kalt ist.
Denen taugt es, wenn es kalt ist. Und wenn es warm ist, müssen sie schauen, wo sie hinkommen, ob sie im Schatten sein können. Das ist jetzt auch bei uns in den Tauern und im Gsäusicher das Problem in den nächsten Jahren. Die Waldgrenze steigt ziemlich schnell oft, wenn man nichts tut dagegen. Und wo kommt man oben dann hin? Also in den hohen Tauern ist vielleicht 1000 Höhenmeter mehr. Da haben sie sozusagen 1000 Höhenmeter noch mehr Zeit, dass sie noch bleiben können. Aber da gibt es schon ein paar Studien von Raumberg-Gumpenstein, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Und da bleibt nicht mehr viel über dann oben auf die Bergspitzen, wo ein Schneehindel jetzt bei uns in der Steiermark viel noch bleiben kann.
Ja, ich stelle fest, wenn ich zum Beispiel die Gseisüberschreitung gehe, dass ganz oben wirklich am Gratbereich kleine Fichten aufkommen auf 2000 Meter und du denkst da, ist mir das früher nicht aufgefallen oder ist das jetzt wirklich ein Klimawandelphänomen? Ich meine, eine Fichte auf der Südseite auf 2000 Meter im Gseis, die kehrt da einfach nicht hin.
Was ist, was gehört? Das ist die Frage. Die haben die Schweizer voll geforscht. Der Christian Martin und seine Leute, die haben über 40 Jahre Schneehändel und Birkhändel da beim Aletschgletscher beobachtet. Und die haben das wirklich in 40 Jahren, ist da die Waldgrenze um, weiß ich, 150 Höhenmeter in die Höhe gestiegen, damit sozusagen auch die ganzen Birkhändel, Balzplätze und die Schneehändeln, die oben praktisch an der Grenze waren, die sind jetzt weg. Die sind jetzt halt woanders hin ausgewandert oder halt weniger geworden. Aber in 40 Jahren 140 Höhenmeter ist schon gewaltig. Und das könnte sein, dass das noch schneller wird. Also es kann uns schneller um die Ohren wachsen, als wir glauben.
Ihr hört es, Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast des Schneehunds, zumindest heute. Veronika Grünschachner-Berger, du bist Wildökologin, kennst dich aus, aber die Schneehändeln sind so dein ganz spezielles Thema.
Auskennen tut man sich nie bei den Viechern. Ja. Das ist, das glaube ich, das Schlimmste, was man sagen kann. Ich kenne mich aus bei den Händeln. Ich habe schon was gesehen und vielleicht kann man sich hier und da überlegen, wie es wieder reagieren wird. Aber es ist jedes Mal draußen sein, dass man was Neues sieht von den Viechern, dass einem wieder was zeigen, was anders sein kann. Und das ist, glaube ich, da oft der Fehler auch, dass man bei den Viechern sagt, das ist bei allen so. Wir Menschen sind alle total verschieden und das ist auch bei denen ganz unterschiedlich, ob das jetzt ein Händel oder ein anderes Wildtier ist. Man muss viel mehr oft auf diese individuellen Unterschiede eingehen und das ist bei denen genauso. Manche Hahnen sind mutig und stellen sich gleich irgendwo hin und gackern dich an und manche verschwinden lieber und sind eigentlich eher unsichtbar. Also es gibt so viele Unterschiede, auskennen sich tut man sich da nie.
Ja, vielleicht gibt es da Trends in der Schneehändelerziehung, dass die Schneehändelmama sagt, du kannst alles erreichen, was du willst. Lass dir nie etwas anderes einreden.
Die starken Mütter sind das nach dem Weltfrauentag wahrscheinlich.
Genau.
Und dann gibt es vielleicht Jahre, wo die Mütter eher die Schwachen überwiegen. Sei lieber vorsichtig, renn lieber davon.
Ja, vielleicht hat das die Forschung bis jetzt komplett unter den Tisch gekehrt. Die Trends in der Erziehung.
Das werden wir jetzt weiterhin verfolgen, ja.
Ganz speziell ist es ja immer die Fortpflanzung, sie anzuschauen, wenn ich da an die Orchideen denke, welche skurrilen Methoden die entwickelt haben, um sich fortzupflanzen. Gibt es da beim Schneehändel auch irgendwie was Spezielles, Erwähnenswertes?
Skurril ist, kommt oft uns nur vor, oder? Aber speziell sind die alle in ihren Fortpflanzungsstrategien, die Raufußhühner überhaupt, weil die so auseinanderklaffen in ihren Strategien. Und das ist ja schon spannend, weil man sieht eigentlich ein Viech und kann nachdem irgendwie, wie man Mandel und Weibel sieht, Hahn und Henne sieht, dass man nachdem schon ein bisschen überlegen kann, was die überhaupt für eine Fortpflanzungsstrategie haben. Wenn ich ein Auerhändel anschaue, da ist der große, starke, weiße, schwarze Hahn und dann die gescheckerte, kleinere Henne, da muss schon so sein, dass der Hahn groß und stark sein muss, weil die Henne den einzigen auswählt. Die haben so einen Arena-Balz, wo ein Hahn, meistens ein Haupthahn, sozusagen mehrere Hennen treten darf Und wenn ich sozusagen der Starke sein muss, dann muss ich mir irgendwas Besonderes einfallen lassen. Dann muss ich möglichst groß ausschauen, möglichst toll ausschauen, damit ich gewählt werde. Muss vielleicht möglichst lang singen können, dass ich gewählt werde. Also es braucht schon irgendwas Besonderes und da muss sich sozusagen ein bisschen in die besondere Art entwickeln, dass er das noch irgendwie gerade noch nicht gefressen wird, aber was Besonderes wirkt für die Hennen. Die Hennen wählen sich dann den schönsten, stärksten aus.
Also es ist auf jeden Fall eine Damenwahl bei allen Raufußhändeln?
Bei dem, beim Auerhuhn, beim Birkhuhn auch, wenn man sich das überlegt. Birkhuhn ist auch der Hahn ein Stückchen größer und halt grünlich, schwarz schillernd und die Hennen auch unauffällig. Und unauffällig müssen sie ja sein, weil sie dann beim Brüten am Boden meistens irgendwie sehr vorsichtig sein müssen, dass sie nicht gefressen werden. Und wenn man sich jetzt einen Schneehuhn oder einen Haselhuhn anschaut, da schauen beide eigentlich ziemlich gleich aus, Hahn und Henne. Beim Schneehändel gibt es ja nur einen ganz feinen Unterschied, wo man es äußerlich erkennen kann, was man da vor sich hat. Da gibt es nur diesen Zügel, diesen sogenannten, das ist so ein schwarzes Strichel zwischen Schnabel, zwischen Brocker und Aug, dass man, wenn der drauf ist, der schwarze Zügel, ist es ein Hahn. Und sonst ist es eine Henne. Das ist im Winter der einzige Unterschied. Im Sommer, wenn sie dann ins Sommerkleid mausern, sieht man schon noch ein bisschen andere Unterschiede. Das ist aber oft spannend, weil die vom Schneehund hat man ein Bild, das ist das weiße Händel und das schaut immer weiß aus. Mhm. Dass die sogar dreimal im Jahr angeblich mausern, also mir kommt vor, sie mausern dauernd. Dass sie im Sommer halt einfach auch getarnt sein müssen und deshalb gescheckert sind und ein bisschen unterschiedlich gescheckert sind zwischen Mandel und Weibel. Das wissen wahrscheinlich die wenigeren Leute, kennen die wenigeren. Aber das ist sozusagen die ganz wichtige Überlebensstrategie für die zwei Hahn und Henne, dass sie einfach beide verschwinden in der Vegetation und dass man sie beide nicht sieht. Aber von der Fortpflanzungsstrategie sind sie einfach eher monogam, das heißt, der Hahn hat seine Henne und damit braucht er nicht so mächtig und toll sein, sondern er kann genauso ausschauen wie die Henne und lieber auf Tarnung gehen und nicht so groß und mächtig werden.
Mhm. Und wie ist es beim Haselhuhn?
Das Haselhuhn ist auch so ein eher monogamer Typ, da wo der Hahn und die Henne kaum einen Unterschied haben, da hat der Hahn also einen schwarzen Kehlfleck. Und da sieht man eigentlich auch schon am Federkleid, wie die sozusagen miteinander Fortpflanzung, Brutpflege betreiben und dass sie eigentlich beide nur lieber auf Deckung bauen. Und der Hahn muss nicht da besonders ganz tolle sein, weil er hat eh jeder seine Henne.
Okay, das heißt, die Angeber... Sag ich jetzt einmal, im Tierreich oder bei den Händeln, da weiß man, okay, da hat es ein bisschen mit der Treue. Kann man das so sagen? Also kein monogames Verhalten.
Die werden wahrscheinlich gar nicht dran denken, dass sie treu sein müssen. Die sind einfach nur, wer der Größere und der Schönere ist. Von Treue haben die überhaupt noch nie was gehört.
Das sind auch wieder so Begriffe, die wir uns Menschen überlegt haben, um die Welt einzuordnen, oder?
Das ist wieder das Vermenschlichen, was irgendwie aber hier und da gut tut, weil das kommt dann oft immer das Argument, naja, der Hahn ist halt so toll, das ist halt wie beim Menschen der schöne, tolle Gockel. Aber dass er so schön sein muss, weil die Henne ihn auswählt, das überlegen sie meistens nicht.
Dass das ja praktisch ohne Schönheit gar nicht geht, wenn Damenwahl ist. Aber du hast gesagt, die mausern dreimal im Jahr. Also wenn ich jetzt sage, okay, das Winterkleid, das Weiße, und das Sommerkleid, das Gescheckerte, was ist dann noch dazwischen?
Ja, das ist nicht so ein... Also sie mausert so ein bisschen immer wieder quer durch. Also im Sommer bleibt ein bisschen was weiß. Mhm. Und im Winter sind sie ganz schwarz bis auf dem Schwanz. Ganz weiß bis auf der Schwanzspitze ist ein bisschen was Schwarzes. Aber sie sind ein bisschen laufend in der Mauser. Im Frühjahr müssen sie gescheckert sein. Das ist vielleicht die Anpassung an irgendwelche Schneeresteln. Also bei der Balz... Die balzen schon noch, aber der Hahn balzt seine Henne praktisch an. Oder in kleineren Gruppen, wenn wir es jetzt immer wieder gesehen haben, dass sie da miteinander zusammenkommen. Das sind sie einfach gescheckert. Und bis im Herbst werden sie noch einmal anders gescheckert. Und im Winter, im November, verlieren sie dann das Gescheckerte und werden ganz weiß. Und das ist jetzt aber das Problem halt auch, das sie meistens haben. Im November kommt vielleicht ein bisschen Schnee, aber oft auch nicht. Der richtige Schnee kommt jetzt oft erst im Jänner, Februar. Und dann sitzen weiße Händeln in der grünen Wiese und sind sowas von auffällig, dass jeder Adler schon anfängt zu safteln.
Ich wollte gerade sagen, auffällig für Fuchs kommt ja normalerweise so hoch nicht auffällig.
Jawohl.
Schon? Mhm. Das heißt, der Fuchs gefreut sich, der Stauradler gefreut sich, Wer ist der Hauptnutznießer?
Also sicher Steinadler, Fuchs, Waratten schon die wichtigeren, die da gleich zuschlagen könnten. Das Blöde ist, es rennt eben nicht weg, weil es glaubt, dass es getarnt ist. Es hat eigentlich so in der Evolution dieses Tarnkleid aufgebaut, das halt normalerweise zusammenpasst mit der Vegetation. Und dazu das Bewusstsein, ich bin getarnt. Also ich habe einmal auf der grünen Wiesen im Herbst die Schneehändel sitzen gesehen, 5, 6 Händel, da habe ich zuerst geglaubt, das sind weiße Plastiksackel, die da in der Gegend herumfliegen, und bin hin und du kommst auf, ja, ganz nah dran und da hucken echt die Händeln und putzen sich und sind ganz normal und sind gar nicht so, dass sie überhaupt in dem Bewusstsein, dass ein Feind sie sehen konnte. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für sie.
Diskrepanz in der Selbstwahrnehmung zur Fremdwahrnehmung. Ja.
Eine blöde Diskrepanz, ja.
Ihr hört es, Nationalpark Radio, den Podcast und die Radiosendung vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute, Veronika Grünschachner-Berger und ich, über die Händeln. Nein, es geht nicht um Nutzgeflügel, sondern es geht um Wildtiere. Veronika, bei den Händeln oder Raufußhühner, wenn ich die im Sommer sehe, fallen also diese weiblichen, die Auerhenne, die Birkhenne, die Haselhenne, die Schneehenne, ich kann es eigentlich nicht auseinanderhalten. Für mich schauen die immer gleich aus. Checkert, halt unterschiedlich groß. Wie kann man es auseinanderhalten?
Kann man schon. Also, dass es überhaupt anders ausschaut als die Handeln, das ist meistens den Leuten gar nicht bewusst, weil die Hahnen, die kennst den Auerhahn und der Birkhahn, das ist das Ausgestopfte, ja, was im Gasthaus hängt und das kennt ja jeder. Aber dass die Hähnen ganz anders ausschauen einmal, das ist ihnen meistens gar nicht bewusst. Oder wenn sie ein braunes Händel sehen, dass das ein Hühnervogel ist, weiß man oft gar nicht. Aber die brauchen das eben, diese Tarnung, weil sie ja sozusagen wirklich arme Frauen sind, die am Boden brüten müssen und da wirklich gegen jeden Feind sozusagen gut getarnt sein müssen. Und darum haben sie im Prinzip alle so ein gescheckertes Gewand, das ihnen praktisch, je nachdem in welchem Lebensraum sie sind, möglichst gut angepasst sind. Und auseinanderhalten ist schwer, weil sie einmal alle gescheckert sind, aber die Größe ist einmal ein bisschen unterschiedlich. Also eine Auerhenne ist schon um einiges größer als eine Birkhenne und eine Schneehenne. Auerhenne hat, wenn sie 2 Kilo hat, ist es schon eine große Henne, richtig sumtalerische sozusagen. Und die hat meistens auch oft vorn an so einen roten, größeren Kehlfleck. Also an dem konnte man Auerhenne sonst auch gut erkennen, wenn man von der Größe nicht so ganz sicher ist. Birkhenne ist schon ein Stück kleiner und eben ohne das rote Fleckel. Und weil sie streichen dann halt oft ab. Und was man dann sieht, ist oft, dass die Birkhenne so einen keilförmigen Schwanz hat, einen Stoß hat, was die Auerhenne nicht hat. Weil es braucht man sich nur so überlegen, ein Birkhahn hat sozusagen diese krummen Federn außen und die Henne hat das nicht, aber sie hat so ein bisschen ein Eckerl drinnen, dass sie praktisch so ein bisschen einen keilförmigen Schwanz hat, der in der Mitte ein bisschen eingekerbt ist. Okay. Also nach dem konnte man sie erkennen, wenn sie wegfliegt. Und die anderen sind eindeutig nach dem Lebensraum. Ein Haselhändel wird nie im alpinen Bereich sein, wo ein Schneehändel wohnt. Das ist eher, Haselhändel wohnt in der, unter Anführungszeichen, grünen Hölle. Das ist halt, ein Händelforscher hat gesagt, wenn man mehr als 20 Meter in einem Bestand, in einem Waldbestand einsehen kann, braucht man gar kein Haselhändel mehr dort vermuten. Mhm. Weil das einfach über 40 Meter hineinsehen, da ist wirklich kein Haselhändel mehr drinnen sind. Das ist ein Klumpert und Gramuri, das ist Haselhändel-Lebensraum. Und das ist wirklich das kleinste, halt auch braungeschäkerte Händel. Und das Schneehändel im Sommer, eine Henne, die ist so ein bisschen semmelbront, ein bisschen auch eher ein bisschen gröber gemausert, gescheckert, aber da geht es sicher in dem Lebensraum, weil dort, wo die brütet, brütet sicher keine andere Henne. Also da kann man nach dem Lebensraum gut unterscheiden. Das muss jetzt eine Schneehenne gewesen sein. Mhm. Höchstens eine Birkhenne, aber eher wird es eine Schneehenne sein.
Du, und zu dieser Frage, die wir zuerst schon angekündigt haben, der Tom Fladi hat uns auf einen Facebook-Post geantwortet. Also der Facebook-Post war so, dass da das Händel aufzeichnet gewesen ist, das Schneehändel und eine Schneehöhle. Und der Eingang praktisch war so ein bisschen nach oben, weil sie einfach das Schneehändel einschneiden hat lassen Und der Tom Fladi hat gesagt, naja, wenn ein Mensch so eine Schneehöhle graben tat, dann tat er da frieren, weil ja die Wärme dahin ist, weil die Wärme steigt ja auf, logischerweise. Mhm. Wie ist das jetzt bei die Schneehändeln? Ist da der Eingang auch nach oben oder machen die den Eingang nach unten oder warum ist die Wärme nicht dahin? Wie läuft das da?
Ja, wenn man das jetzt so theoretisch eine große Schneefläche aus Pulverschnee nimmt, muss ich es hinunter eingraben. Also es grabt sich hinunter ein, aber es ist ja Pulverschnee, das heißt oben hinterm Schändel fällt es, der Schnee ist da zusammen und es ist kein Loch in dem Sinn. Es ist zu, aber es ist eben so lockerer Schnee, dass es weiterhin atmen kann. Dann huckt es im Schnee drinnen praktisch die ganze Nacht. Drinnen bleibt sozusagen wirklich ein bisschen eine Höhle, dass es da drinnen sein kann. Da verliert es auch seine Losungen und das ist für Wildbiologen ist es toll, wenn man dann die Losungen finden kann und dann schauen kann, wie lange es in der Höhle gesessen ist. Und am nächsten Tag steigt sozusagen nach vorne wieder heraus. Also es hat eine Schneehöhle, die verlassen ist. Wenn die schön erhalten ist, siehst du sozusagen einen Eingang, der ein bisschen zu, mit Schnee ein bisschen zu ist. Und der Ausgang, das ist das, was vielleicht offen bleibt, wenn es nicht auch zusammengefallen ist, wo man dann vielleicht sieht, dass die Füße, dass man die Spuren sieht, dass er weggeht oder einfach, dass der Abdruck von den Schwingern ist, wo es dann praktisch aus der Schneehöhle ausgestiegen ist.
Also der Unterschied zur menschlichen Schneehöhle war einfach die Größe, dass ein Mensch ja für einen größeren Eingang braucht und ein Pulverschnee nicht einfach diesen großen menschlichen Eingang sozusagen dann verlegt und beim Schneehändel eben sehr wohl ein kleiner Windhauch hat und das ist schon wieder zublosen.
Es ist falsch schon. Also wir täten ja wahrscheinlich gar nicht im Pulverschnee unsere Höhlen bauen. Wir sind ja viel zu perfektionistisch, dass wir dann einen Raum brauchen. Der Schneehändel braucht ja keinen Raum, das ist ja praktisch drinnen im Schnee dann irgendwie und das nicht.
Aber der Unterschied, ja.
Nicht so wie bei uns, dass man da mit Schneeziegeln einen richtigen Iglo baut.
Wir das wollen einfach, Luft haben, ja.
Luft haben. Und das bei dem, also er baut nicht, sondern er grabt sich einfach ein und dann ist es drinnen. Mhm. Und wart halt da drinnen, bis die Zeiten wieder besser werden.
Und du hast gesagt, wenn man Losung findet, dann kann man sagen, wie lange das drinnen war.
Ja, das ist ja herrlich. Losung ist sowas Tolles für Wildbiologen. Man glaubt überall Losung ab. Weil im Winter, wenn man das im Frühjahr appert es dann aus und man findet halt so Mulden im Schnee, wo dann halt so, das sind meistens so wie Pellets, ein bisschen so kleine Würsteln, dass man die dann in Mengen findet und dann kann man ein bisschen danach schließen, wie lang das drinnen war, weil das sozusagen regelmäßig alle, was ich, 10 Minuten oder was, so ein Würstel fallen lässt. Und da kann man sozusagen theoretisch abzählen und schauen dann, wie lang das Viecherl da in der Schneehöhle gesessen ist.
Ja, und wie lang kann das da drinnen gesessen sein?
Also wenn es über Nacht sitzt oder am nächsten Tag, wenn es grausliches Wetter auch noch gibt, bleibt es noch ein bisschen länger drinnen. Aber ein, zweimal am Tag muss was fressen gehen. Also dann muss es einmal rauskommen und dann schauen, dass er wieder was frisst. Wenn es schön ist, braucht es eh keine Schneehöhle, aber wenn es schier ist, dann verzupft sich es halt wieder in die nächste Schneehöhle. Also sie wird nicht immer wieder verwendet, sondern es wird eine neue gegraben.
Okay, also es passiert nicht, dass die Schneehändel da jetzt einmal 3-4 Tage bei schlechtem Wetter drinnen sein kann. So lange.
Also das wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Also es ist nicht ein richtiges Tiny House, sondern es ist eine Höhle, eine richtige.
Okay. Mhm. Stichwort Fliegen oder Gehen im Winter?
Fliegen ist voller Energie. Fliegen ist zwar, schaut zwar gut aus, aber braucht sich selber Energie. Fliegen braucht nur dann keine Energie, wenn man sozusagen von oben irgendwo nur die Schwingen ausbreiten muss und weggleiten kann. Das ist sozusagen das weniger Energiereiche. Alles, wo man bergauf fliegen muss, ist zart, darum gehen sie eher lieber bergauf zu Fuß, wenn man irgendwo wieder hineingehen muss in eine Schneehöhle. Und abstreichen, also wenn der Feind kommt, dann sieht man sie meistens nur, dass sie die Schwingen ausfahren und einfach ein bisschen leicht abfallend um den Berg herum verschwinden. Das ist noch das weniger energieraubende.
Aber sie kommen ja dann irgendwann in einen anderen Lebensraum, oder? Also wenn sie dann in den Wald kommen, dann taugt es einen dort nicht, oder wie kommen sie dann wieder auf?
Fuß. Also wenn es geht, wenn es nicht zu viel einsinken ist, sicher energieeffizienter, dass sie zu Fuß wieder aufgehen. Das ist, kann man auch kleinräumig irgendwie besser schauen, wo man hinkommt. Also fliegen tut man sozusagen im Notfall, wenn man im Winter aufgescheucht wird. Oder also eher möglichst vermeiden und möglichst auf kleinem Raum irgendwo bleiben.
Das Schneehuhn ist heute zu Gast im Nationalparkradio. Das war natürlich schön. Die Schneehuhn-Spezialistin ist zu Gast und das Thema sind die Schneehindeln heute im Nationalparkradio. Veronika Grünschachner-Berger, gibt es Unterschiede in den Lebensraumansprüchen von den Händeln zwischen Sommer und Winter, also vom Schneehuhnhirzen? Sind die im Winter aber anders, wie sie im Sommer sind oder immer gleich am Berg?
Also wenn sie können, dann wechseln sie ein bisschen. Wechseln können tun sie dort, wo sozusagen der Berg noch hoch genug ist, also in die Tauern oder in Südtirol, also in die hohen Tauern oder so, da wechseln sie schon. Da merkt man, im Herbst sind sie dann weiter oben, sind so Herbsttrupps unterwegs und da sind sie auch bis unter den Gletscher direkt ganz hoch hinauf. Und im Frühjahr kommen sie dann eher herunter, beim Brüten braucht man doch ein bisschen ein besseres Wetter und bei der Balz, da sind sie ein bisschen weiter herunten dann. Also da gibt es wirklich verschiedene Lebensräume, wenn sie die Chance noch haben. Also herunten im Gesäus bin ich noch nicht sicher, ob das wirklich so wechseln noch geht, aber das wollen wir ja auch ein bisschen herausfinden jetzt mit den nächsten Forschungen, die wir da vorhaben.
Wie können wir den Schneehändeln helfen?
Boah, helfen, indem wir sie in Ruhe lassen oft. Also als sozusagen normaler Bergbenutzer helfen tut man am besten, wenn man einfach am Weg bleibt, dass man ihnen praktisch da sozusagen rundherum die Freiheit gibt, dass sie sich bewegen können. Genauso mit den Skitouren, dass man sieht ja oft die Schneehändeln auch entlang der Skirouten oder man sieht auch die Losungen oder dass sie irgendwo gegangen sind, die Spuren. Sie können sich ein bisschen darauf einstellen, wo halt die Leute gehen. Wenn genug Lebensraum praktisch unberührt und unbeeinträchtigt bleibt, können sie sich ein bisschen da einstellen. Also bei den Schneehändeln haben wir es nicht, aber bei den Auerhändeln haben wir sozusagen mit telemetrierten, ausgewerteten, merkt, dass sie ungefähr die Hälfte des Lebensraums auf jeden Fall beruhigt bleiben muss und dass der Rest aber auch vom Lebensraum sehr gut sein muss. Dann hat man eine Chance, dass ein paar zumindest dort bleiben in dem Lebensraum, dass sie nicht alle sozusagen gestört und nur verscheucht werden. Wird bei den Schneehändeln wahrscheinlich ähnlich sein. Da gibt es halt oft, wenn wirklich Lebensraumteile bleiben, wo keiner hineingeht mit den Ski oder sonst irgendwie. Oder im Sommer ist es sicher blöd, wenn man mit dem Hund irgendwo frei laufend herum hat. Wenn da eine Hähne mit den Küken irgendwo ist und der Hund kommt, das ist sicher eine extreme Beeinträchtigung. Also wenn es geht, überhaupt auch bei der Balzbrutzeit am Weg bleiben, aber da sind meistens die Leute nicht unterwegs, weil es noch gerade so ein bisschen Schneerästeln sind und ein bisschen schwierig ist zum Gehen dort oben. Aber am Weg bleiben und also mit Hunden aufpassen, dass die nicht überall hinter jedem Felsblockerl, wo eine Hähne brüten könnte, herumschnuffeln, das war halt wahrscheinlich schon was ihnen nützen wird.
Ja, ich denke, einen Hund kann man ja anleinen. Das ist ja im Hochwinter, beim Skitouren gehen ist ja das wirklich schwierig, aber beim Wandern gehen sollte das ja doch ein Ding der Möglichkeit sein, sage ich jetzt einmal. Das wird man doch schaffen, denke ich, oder?
Das sollte man schaffen. Im Winter geht es auch im Prinzip, weil bei den Skitouren probiere ich auch, dass ich ja meinen Schneehändlerhund immer dabei, der eigentlich ja auch sozusagen für die Forschung dienlich ist, als Naturschutzhund irgendwie. Aber dass man sonst schaut, dass er einfach dabei bleibt, das muss man schon schaffen, dass der Hund irgendwie so weit abgerichtet ist, dass er da bleibt. Und beim Runterfahren ist immer das, dass man halt nicht anleinern kann. Da muss man halt ihn wirklich gut erzogen haben, dass er wirklich hinten nachrennt und nicht dann links oder rechts ausweicht.
Aber oder so schnell runterfahren, dass der Hund keine Chance hat, als wir nur schnellstracks nachzulaufen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Die Schnellhunde sind dann blöder. Aber hinunter ist meistens nicht das Problem. Hinauf kann man auch bei Skitouren, habe ich selber festgestellt, geht das auch mit der Leine. Also es schafft man schon auch, dass der Hund dann da bleibt. Mhm. Aber ebenso die als am Gipfel wieder dann zu den Leuten zugestoßen oder sowas, das ist wahrscheinlich nicht so dienlich für die Händeln.
Mhm. Du hast gesagt, du hast einen Schneehändelhund. Ich meine, Naturschutzhunde, das wird in ein paar Wochen Thema sein im Nationalparkradio, was die alles leisten können im Naturschutz. Was kann dein Hund leisten?
Das ist sozusagen ein Vogelhund, ein der auf Händel vorstehen sozusagen abgerichtet ist. ja, abrichtet, klingt jetzt so toll. Er hat das einfach mitgekriegt und gelernt, dass er auch die Losungen mir zeigt. Und man sieht viel mehr, wenn der Hund einem schon zeigt, dort hinschnuffelt man, ja, da ist was und dann, ah, wirklich frische Losung. Also solche Sachen sind, da erspare ich mir Arbeit und ich sehe viel mehr, als wenn ich ohne Hund unterwegs war.
Und das hast du gar nicht antrainiert, sondern der Hund hat gemerkt, er macht Freude damit.
Jetzt heißt das Naturschutzhund. Früher haben wir es einfach so gemacht, dass der Hund gefreut hat, sich, dass er mir was zeigt. Und da sind wir eigentlich draufgekommen, dass das gut funktioniert bei den Auhändeln, mittlerweile bei allen Händeln. Und der Hund freut sich und ich freue mich und das passt ihm dann.
Über die Schneehändeln plaudern wir heute im Nationalpark Radio. Veronika, als Abschluss ist natürlich ganz klar, was will die Wissenschaft alles noch wissen, was diese Schneehändeln machen? Was weiß man alles noch nicht? Was brennt die unter die Fingernägel?
Ja, die Wissenschaft wird, also Wissenschaft, einfach die besser verstehen, ist sicher immer ein Ziel. Ganz verstehen werden wir die alle immer nie, aber im Moment haben wir sehr viel auch im Nationalpark im Gsois und gemeinsam mit dem Nationalpark Hohe Tauern und auch Kalkalpen, dass wir einfach schauen, dass wir einfach längere Bestandesmonitoring-Serien zusammenbringen über die Jahre und Jahrzehnte, dass wir das wirklich ein bisschen schauen können, wie es denen jetzt geht mit dem Klima, wie sie da tun, wo man da vielleicht irgendwo eingreifen kann. Wir müssen wissen, dass wir halt den Lebensraum nicht nachbauen können beim Schneehändel. Wir können keine alpine Landschaft nachbauen, aber schauen, wie es einer geht und ob es noch diese Trittsteine zwischen verschiedenen Lebensräumen gibt, wie die bleiben oder nicht bleiben, was die Händeln überhaupt brauchen, das ist noch viel zu wenig bekannt. Also wir haben jetzt einmal, dass wir Monitoring anfangen wollen, wieder anfangen wollen. Das heißt, dass man schaut einfach, wann sie, wie sie balzen, wie viele, wo balzen, dass man so ein bisschen eine Dichte ein bisschen rauskriegt, dass man weiß, wie viel ungefähr sind, ob das weniger wird, ob das mehr wird. Das Ganze vergleicht mit Modellen von potenziellen Lebensräumen, die man schon teilweise auch eben mit der BOKU erarbeitet haben. Also für die Steiermark gibt es das schon, wo Lebensraummodell, also wo Potenzial ist für Lebensräume, für Schneehändeln, wie sich das über die Jahre verschiebt, das wird sicher spannend werden. Und wir haben jetzt, also da gibt es total viele neue Entwicklungen in der Forschung, dass man auch mit akustischen Monitoring immer mehr anfängt. Das sind einfach so mehr oder weniger kleine Rekorder, die man irgendwo hinhängt und die laufen über Monate und zeichnen in einem bestimmten Zeitraum jeden Tag alles akustisch auf. Das gibt es nicht nur für die Schneehändeln, das ist sozusagen für Biodiversität. Alle Vogelstimmen werden aufgezeichnet und dann muss man halt die ausfiltern mit irgendwelchen Tricks, die einem gerade relevant sind, für uns eben die Schneehändeln. Da fangen wir jetzt gerade an, dass wir das auch im Gsois probieren. Letztes Jahr haben wir es schon im Nationalpark Hohe Tauern probiert ein bisschen. Da sind wir jetzt gerade dran, auch mit der Bodenkultur, Wildbiologie-Institut und der FH in Villach, dass wir da wirklich schauen, was wir da alles rauskriegen können. Das ist ein bisschen so experimentieren, was es da alles geben kann und in welche Richtung man da schauen kann, ob man da Bestandesdichten rauskriegt. Was spannend wird, sein wird, ob man auch individuelle Rufe unterscheiden kann, vielleicht einmal. Das ist jetzt noch in weiter Ferne, aber das können wir vielleicht einmal irgendwann mit KI auch einmal erledigen. Bei den Auerhindeln gibt es gerade die ersten Versuche, dass man das auch schafft, dass man wirklich auch jeden Hahn individuell rauskennen kann, weil da kann man wirklich sozusagen dann zählen mit diesen Audiogeräten. Bei den Schneehindeln sind wir einfach froh, wenn wir mal wissen können, wann was ruft. Da haben wir jetzt schon letztes Jahr gesehen, dass sie eigentlich noch viel zeitiger rufen, als wir glauben. Also da muss man ja, also in den Tauern sind wir, in der Früh geht man um 4, sollte man oben dort sitzen, am Berg irgendwo ganz weit oben, wo man die Schneehändeln eben vermutet. Und die sind aber noch früher dran, also wir müssen noch früher auf den Berg auf, wahrscheinlich. Und die dann oben schauen, was dann ruft. Da sitzt man halt dann zum Meer, auf einer größeren Fläche und versucht herauszukriegen, wie viele Handeln da auf der Fläche rufen. Und sozusagen je Hahn ist dann wahrscheinlich eine Henne, dass man da mal schauen kann, was überhaupt an Dichten gibt, weil das weiß überhaupt kein Mensch noch. Also Schneehändeln ist jetzt noch nie irgendwie flächig gezählt worden, gerade in einzelnen kleinen Projekten. Aber für uns wäre das einmal sicher spannend, wie sich das alles überhaupt entwickelt und was es überhaupt gibt, weil das bei uns.
Ich habe gedacht, dass man nur im Gesäuse relativ wenig weiß. Aber offenbar hat man sich da nicht so sehr damit befasst, oder?
Also es gibt so ein paar Experten, die wirklich lang und intensiv schon forschen, aber es ist oft, man glaubt, dass man recht viel weiß, aber es ist, also zum Beispiel, wie das mit den Herbsttrupps dann weitergeht. Und im Moment haben wir irgendwie das Gefühl, dass man eigentlich so, also Balzplatz ist übertrieben, aber dass doch Konzentrationen im Frühjahr gibt von den Handeln, die man einfach nicht dann flächig hochrechnen darf. Also wenn man jetzt auf 100 Hektar, was ich, 5 Handeln hat, kann man das jetzt nicht über den ganzen Schnee- und Lebensraum hochrechnen, sondern es dürfte so Konzentrationen geben, das wissen wir aber noch nicht genau, das schauen wir uns einfach wirklich an, und da sind vielleicht diese akustischen Monitoring-Geräte gar nicht so schlecht auch, dass man da wirklich größere Flächen abdenken kann, weil also Schneehändel-Monitoring ist sicher was aufwendig ist, was auch anspruchsvoll ist, wo man da wirklich zu extremen Zeiten in extremen Gegenden um und um rennen muss am Berg, oder rennen nicht, sondern sitzen muss.
Sitzen und der Ruhe geben. Mhm. Naja, wird spannend. Ja, ich glaube, als Abschlusswort können wir einfach sagen, ja, schaut, was euch ein Hund tut, bleibt am markierten Weg, so können euch die Viecher besser einschätzen und sie vertrauen einfach auf die Tarnung. Also, ja, das müssen wir ihnen einfach lassen, dass sie sich sicher fühlen können, und wenn wir es aufscheichen, vor allem im Winter immer eine Riesensache, ob dann die Energie noch reicht. Das war's, Nationalpark Radio für heute. Wenn's wollt, nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 auf die Nacht auf Radio Frequenz. Die nächste Sendung als Podcast wird's wieder in 14 Tagen geben. Und die WSC ist Nationalpark Radio und der Podcast, die werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Wir sagen danke fürs Zuhören. Heute waren wir Veronika Grünschachner-Berger und Andi Hollinger. Pfiat Dank.